Und würde zunächst gerne nochmal die Schrödinger-Gleichung aufschreiben, die beschreibt, wie die beiden Elektronen um den als unendlich schwer angenommenen zweifach positiv geladenen Heliumkern schwirren. Und Sie erinnern sich, wir hatten hier geschrieben minus h Querquadrat durch zweimal die Elektronenmasse, Laplace-Operator für das Elektron 1. Das ist der Operator für die kinetische Energie des Elektrons 1, minus h Querquadrat durch zweimal die Elektronenmasse, Laplace-Operator auf Elektron 2. Das ist der Operator für die kinetische Energie des zweiten Elektrons. Jetzt kommen noch die elektrostatischen potenziellen Energien. Das sind minus 2e Quadrat durch 4pi epsilon 0r1. Das ist die Elektron-Kernwechselwirkung, die zwei hier oben, sowie das negative Vorzeichen, kommen eben vom zweifach positiv geladenen Kern. Und r1 ist der Abstand Elektron 1 zum Kern. Dann haben wir den gleichen Beitrag mit minus 2e Quadrat durch 4pi epsilon 0r2. Das ist die Elektron-Kernwechselwirkung für das zweite Elektron. Und jetzt kommt der Abstoßterm, das ist plus e Quadrat durch 4pi epsilon 0r12. Das ist die elektrostatische Abstoßung zwischen den beiden negativ geladenen Elektronen. Und dieses harmlose r12 ist tatsächlich tückisch, weil wenn wir in Kugelkoordinaten rechnen, r1 eine der sechs verwendeten Kugelkoordinaten ist, also r1, Theta1, Phi1 sind die drei Koordinaten, die den Ort des ersten Elektrons beschreiben, r2, Theta2, Phi2 sind die drei Koordinaten, die den Ort des zweiten Elektrons beschreiben und von diesen sechs Koordinaten insgesamt steht hier einmal r1, hier steht einmal r2. Dieses r1,2 ist der Abstand zwischen zwei Elektronenorten und wird also ausgerechnet insgesamt aus allen sechs Koordinaten r1, Theta1, Phi1, r2, Theta2, Phi2. So, und das Ganze wirkt auf eine Wellenfunktion Psi, die von r1 und r2 jetzt mit Vektorpfeil drüber abhängt. Das heißt, in diesem r1 steht hier r1, Theta1, Phi1, in dem r2 steht r2, Theta2, Phi2. Und das ist E mal Psi von R1 und R2. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass diese Schrödinger-Gleichung analytisch nicht lösbar ist. Und wir haben jetzt verschiedene Näherungen angewandt. Die eine Näherung, die wir verwendet haben, ist die sogenannte Orbitalnäherung. Das heißt, wir sagen, dass Psi von R1 und R2 geschrieben werden kann als Phi1, was nur von R1 abhängt, multipliziert mit Phi2, was nur von R2 abhängt. Das ist eine Näherung, die sicher falsch ist, die aber uns weiterhilft. Wir hatten dann außerdem die Elektronenkorrelation vernachlässigt. Das heißt, wir sagen, unabhängig davon, wo Elektron 2 ist, oder noch anders gesagt, wir mitteln über den Aufenthalt von Elektron 2, um das Elektron 1 beschreiben zu können. Ich schreibe nochmal das Potenzial, das Effektive dazu auf. Das effektive Potenzial, was das Elektron 1 spürt, ergibt sich aus minus 2e Quadrat durch 4pi epsilon 0 r1. Das ist das Kernpotenzial. Und das wird jetzt abgeschirmt durch das Potenzial, was dieses Elektron 1 spürt aufgrund der negativen Ladung des zweiten Elektrons. Und da das ja irgendwie rumschwirrt, das zweite Elektron, mittel ich darüber. Und diese Mittelung funktioniert so, dass ich hier das Integral und damit den Erwartungswert für diesen Beitrag bilde, indem ich räumlich über Phi 2 mittle. Also Phi 2 von R2 e Quadrat durch 4pi epsilon 0 R1 2 Phi 2 von R2 und ich mittle eben räumlich über dr2. Und dieses effektive Potenzial hilft mir eben zu beschreiben, wie die Elektronen aussehen. Und dann ist der Ansatz, den man verwendet, der, dass ich die Wasserstoff-Eigenfunktionen verwende. Und dieser Ansatz, den lässt sich schreiben als Phi 1, ist 1 durch Wurzel 2 Pi Z Stern durch A0 hoch 3 halbe mal E hoch minus Z Stern R durch A0. Für Wasserstoff würden Sie Z Stern gleich 1 einsetzen und hätten dann das 1s-Orbital des Wasserstoffatoms. Für ein Helium-Plus-Ion, das heißt ein Helium-Atomkern mit einem Elektron, würden Sie für Z Stern 2 einsetzen, weil der Kern dann zweifach positiv geladen wäre, und Sie würden dann ein kugelsymmetrisches Orbital bekommen, was für den Helium-Plus-Ion kompakter ist als für das Wasserstoffatom, weil der zweifach geladene Kern dafür sorgt, dass das Elektron sich insgesamt näher am Kern aufhält im Vergleich zum nur einfach geladenen Wasserstoffkern. Und wir nutzen jetzt dieses Z-Stern hier, um das anzupassen, so dass wir die Kompaktheit dieses Orbitals eben anpassen auf den zweifach geladenen Kern unter Berücksichtigung der Abschirmung durch das zweite Elektron. Und das macht man mit Hilfe von Variationsrechnung. Indem wir das Z-Stern so lange variieren, bis wir, wenn wir den Energieerwartungswert für die zugehörige Funktion ausgerechnet haben, den niedrigsten Wert finden. Das würde ich gerne nochmal zumindest mit einer Formel darstellen. Und zwar nehmen wir an, wir könnten die Schrödinger-Gleichung korrekt lösen, dann hätten wir h auf Psi 0 ist E 0 Psi 0, wobei Psi 0 die Eigenfunktion des Grundzustands sein sollte. Wenn wir das machen könnten, wenn wir wüssten, wie wir die Schrödinger-Gleichung zum Hamilton-Operator für das Heliumatom, wenn wir die lösen könnten, dann bräuchte ich jetzt nicht mehr weiter zu reden. Dann wüssten wir, was Psi 0 ist und was E 0 ist. Aus den geschilderten Gründen geht es aber nicht und wir müssen eine Näherung machen. Das heißt, wir kennen Psi 0 und E 0 nicht. Was wir kennen, ist, dass wir einen Ansatz machen, bei dem wir sagen, unser Orbital für das erste Elektron soll so aussehen. Was das Z-Stern genau ist, weiß ich nicht so richtig. Und was man jetzt verwendet ist, dass der Energieerwartungswert, den ich aufschreiben kann als ich schreibe es mal als Integral Phi Stern H Phi, und jetzt muss ich auch über irgendwas integrieren, d Tau, dass wenn ich den bilde, dann ist dieser Wert immer größer oder gleich E0. Also ich versuche das nochmal anders zu sagen. Ich kenne Psi 0 nicht. Ich kenne nur eine irgendwie genährte Funktion Phi. Ich kann mir für diese genährte Funktion Phi den Energieerwartungswert mit Phi Stern H Phi Integral ausrechnen. Und ich weiß, dieser Wert ist dann größer oder gleich E0. Und das heißt, ich werde mit meinem Phi immer besser, je niedriger der Wert ist, den ich bekomme, weil ich dann automatisch näher an den richtigen Wert herankomme. Und das ist das, was Sie ständig bei irgendwelchen theoretischen Arbeiten von Energieminimierung lesen. Wir machen eine Variationsrechnung, in dem Fall hier, indem wir das Z-Stern so lange variieren, bis wir die niedrigste Energie finden. Das ist da der Ansatz der Variationsrechnung. So, und was jetzt noch fehlt, um mehr Elektronenatome beschreiben zu können, ist der Spin. Ich schreibe hier nochmal auf Stern-Gerlach-Experiment. Die Frage, die gerade gestellt wird, ist, ist der Normierungsfaktor hier tatsächlich mit 1 durch Wurzel 2pi richtig oder muss es 1 durch Wurzel pi heißen? Das könnten Sie jetzt ausrechnen, indem Sie sozusagen über den ganzen Raum integrieren und gucken, ob 1 rauskommt. Ich würde auch, also wenn ich meinen Unterlagen hier glaube, dann würde ich die 2 weglassen. Das könnte man zum Beispiel als Übungsaufgabe machen, mal rausfinden, wie die Normierung da aussehen muss. Können die 2 mal durchstreichen. Ich habe gelernt, dass das Stern-Gerlach-Experiment doch ziemlich viel Vorwissen erfordert. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Aus dem Ofen kommen Silberatome. Die Silberatome haben viele Elektronen. Diese Elektronen kompensieren sich zu einem Bahndrehimpuls von 0. Das einzige ungepaarte Elektron ist ein 5s-Elektron. Das hat einen Bahndrehimpuls von 0. Es hat aber einen Spin. Dieser Spin ist verknüpft mit einem magnetischen Moment. Dieses magnetische Moment erfährt in einem Magnetfeldgradienten eine Kraft und wird in Abhängigkeit von der Größe seiner Z-Komponente abgelenkt. Die Größe der Z-Komponente dieses magnetischen Moments ist proportional zur Größe der Z-Komponente des Spin-Drehimpulses. Und diese Abbildung suggeriert schon, es gibt für diese Z-Komponente des Spins offensichtlich nur 2 Einstellmöglichkeiten, weil es im experimentellen Befund nur eine Aufspaltung in 2 Dots auf dem Schirm führen. Daraus kann man die Eigenschaften des Spins ableiten, die ich gleich aufschreiben würde. Würde aber gerne nach dieser doch ziemlich langen Wiederholung jetzt Ihnen die Chance geben, einzuhaken. Die Frage ist, was ist A0? Und A0 ist der Bohrsche Radius, ungefähr 0,5 Angström. Und das ergibt sich aus der Kombination von sehr vielen Naturkonstanten. Und ich blätter mal ein bisschen und hoffe, dass ich das gleich nochmal aufschreiben kann. A0 ist, wenn Sie einfach durchrechnen, die kompakte Größe Epsilon 0 H² geteilt durch Pi ME E². Und wenn Sie jetzt also hier elektrische Feldkonstante, Plancksches Wirkungsquantum, Kreiszahl Pi, Elektronenmasse, Elementarladung einsetzen, dann finden Sie, dass das die Dimension einer Länge hat, und zwar ungefähr 0,529 Angström, wobei ein Angström 10 hoch minus 10 Meter ist. Und wenn ich jetzt nochmal zurückgucke auf diese Formel, die ich da aufgeschrieben hatte, hier zum Beispiel, dann sehen Sie eben, dass die Eigenfunktion Phi 1 für, sagen wir im einfachsten Fall, Z Stern gleich 1 bei R gleich A0 auf ein Etel abgefallen ist. Und A0 wäre eben ja, halber Nanometer oder sowas. Entschuldigung, halbes Angström. 0,05 Nanometer, so ist richtig. Ja, also die Frage war, wie gut sind diese Näherungen, was gibt es für andere Ansätze? Diese Näherungen sind einigermaßen vernünftig. Ich habe jetzt die Zahlenwerte nicht parat, aber da bestimmt man die Grundzustandsenergien auf Prozent genau. Sie können natürlich relativ einfach die Genauigkeit verbessern, indem Sie Ihre Näherungsfunktion besser machen. Und da sind jetzt Ihrer Fantasie erstmal keine Grenzen gesetzt. Ja, Sie können im Prinzip beliebige Funktionen hier einsetzen und gucken, ob Sie es mit diesen Funktionen schaffen, eine tiefere Energie zu finden und damit näher an die tatsächliche Lösung zu kommen. Das ist eben das, was man in der Computerchemie im Wesentlichen macht. Ansonsten würde ich Sie noch ein bisschen vertrösten wollen. Sie haben, glaube ich, im vierten Semester die Chance, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches sage. Also Sie haben auf jeden Fall in PC3 natürlich Aspekte der Computerchemie. Und ich meinte, wir bieten irgendwann auch so ein Wahlpflichtfach an, aber vielleicht ist es im Master, das weiß ich gar nicht genau. Wissen Sie das? Ja, wahrscheinlich haben Sie erst im Master die Möglichkeit, Computerchemie zu wählen. Das ist bei der Kollegin Christine Peter. Das würde Ihnen gefallen, weil da sehr viele praktische Übungen mit Laptops dabei sind, an denen Sie dann irgendwas rechnen. Genau. Okay. Gut. Jetzt würde ich weiter sprechen zu Spin. Und würde gerne das Stern-Gerlach-Experiment zusammenfassen im schnöden Befund. Das Stern-Gerlach-Experiment zeigt, dass Elektronen einen intrinsischen Drehimpuls haben, den Spin. Und dieser Spin verhält sich wie ein quantenmechanischer Drehimpuls. Also Spin ist intrinsischer Drehimpuls und verhält sich wie ein quantenmechanischer Drehimpuls. Das heißt, wir haben eine Spin-Quantenzahl S, die ist für alle Elektronen 1/2. Und daraus folgt, dass wir für die Z-Komponente des Spins die Magnetzahl oder dass wir die SZ-Komponente schreiben können als MSH quer und MS, wie Sie es gewohnt sind, eben jetzt den Wert plus 1/2 oder minus 1/2 annehmen kann. Und das wäre das, was Sie als Spin-Up oder Spin-Down kennen. Das Ganze in Operatorenschreibweise oder in Form von Eigenwertgleichungen lässt sich schreiben als A. Entschuldigung, ich habe eine Spin-Quantenzahl von 1/2 und habe für die Z-Komponente 2 Einstellmöglichkeiten. Das heißt, ich habe 2 Eigenfunktionen oder 2 Zustände, die den Spin beschreiben, den Spin des Elektrons, die entsprechen dem, was Sie als Spin-Up oder Spin-Down kennengelernt haben. Wenn Sie es ein bisschen formaler schreiben wollen, dann können Sie sagen, ich habe 2 Zustände Alpha und Beta und dann können Sie angucken, was zum Beispiel der Operator S Quadrat auf Alpha ergibt. Okay, die vorgeschlagene Antwort wäre plus 1/2 H quer. In dem Fall wäre es falsch, weil dieses plus 1/2 H quer macht eine Aussage über die Z-Komponente. Der Operator S Quadrat gibt Ihnen Auskunft über das Betragsquadrat des Drehimpulses. Also nicht über die Z-Komponente, sondern über den Betrag des Drehimpulses. Und vielleicht eine Sache noch vorneweg, das wird eine Eigenwertgleichung. Operator auf Eigenfunktion gibt Eigenwert mal Eigenfunktion. Das heißt, am Schluss muss da auf jeden Fall wieder ein Alpha stehen. Die Antwort war ein Viertel Alpha oder was anderes. Wir hatten quantenmechanische Drehimpulse angesprochen und hatten gefragt, was ist denn der Operator, ich erinnere mich nicht mehr genau an die Notation, die wir damals verwendet hatten. Das hier war die Folie, mit der ich versucht hatte, Ihnen den quantenmechanischen Drehimpuls näher zu bringen. Und wir hatten gesehen, dass ein quantenmechanischer Drehimpuls durch 2 Quantenzahlen charakterisiert war, durch die Quantenzahl L und die Quantenzahl ML. Und die Quantenzahl L war ein Maß für die Länge des Drehimpulsvektors oder für den Betrag des Drehimpulsvektors. Und Sie sehen, hier oben steht noch irgend so etwas wie Wurzel L mal L plus 1. Und genau so ist es jetzt hier auch beim Spin, der ja auch nur ein quantenmechanischer Drehimpuls ist. Wir haben als Antwort auf die Frage, wie lang oder wie groß ist der Betrag des Drehimpulses, die Antwort, der ist h quer Wurzel s mal s plus 1. Oder mit anderen Worten, der Operator s Quadrat auf die Spinwellenfunktion Alpha gibt h quer Wurzel s mal s plus 1. Jetzt habe ich auch noch falsch aufgeschrieben. Da ich hier den Operator s Quadrat anwende, kriege ich hier nicht den Betrag des Drehimpulses, sondern das Betragsquadrat des Drehimpulses. Und deswegen fällt es mir leicht, an das h quer ein Quadrat zu schreiben und mit meinem Finger diese Wurzel wegzuwischen. Und jetzt können Sie daraus natürlich den Betrag von s ableiten und der ist halt eben h quer Wurzel s mal s plus 1. Und als s Quadrat würde man es so aufschreiben. Wir machen eine zweite Frage, von der Sie mir sagen können, ob sie zu schwierig oder zu einfach ist. Was gibt denn s Quadrat auf Beta, wenn Beta die zweite Eigenfunktion zu s Quadrat für einen Spin ist? Also nochmal, wir haben einen Spin eines Elektrons. Das Elektron hat zwei Einstellmöglichkeiten, Spin-Up oder Spin-Down. Das kennen Sie vom Stefan Mecking. Jetzt frage ich nach dem Betragsquadrat des Spin-Drehimpulses und sage Ihnen, für Spin-Up ist das Betragsquadrat h quer Quadrat s mal s plus 1. Jetzt frage ich, wie groß ist denn der Spin-Drehimpuls für Spin-Down? Kommt auf die Lösung. Also Ihr Lösungsvorschlag ist, das ist genau das Gleiche, ja? Weil Sie sagen, der Betrag des Drehimpulses für Spin-Up oder Spin-Down ist immer noch der gleiche. Und diese Antwort stimmt. Also war die Frage zu einfach. Wir haben also hier als Antwort h quer Quadrat s mal s plus 1 Beta. Okay. Dann versuche ich eine schwierigere Frage zu stellen. Was gibt denn Operator s z auf Alpha? Der Operator sz sagt, misst die z-Komponente unseres Spins. Jetzt geben Sie mir zwei Antwortmöglichkeiten. Die Antwortmöglichkeiten, die gegeben wurden, waren Plus oder Minus. In dem Fall, also, okay. Nach kurzer Diskussion ist die Antwort also Plus, und jetzt sagen Sie bitte nochmal, wie? Plus ein halb h quer Alpha. Und das stimmt, die z-Komponente zu dieser Eigenfunktion ist eben plus ein halb h quer. Jetzt fehlt uns noch, was ist der Operator sz angewandt auf Beta, auf dieses Spin-Down? Naja, das ist jetzt eine so einfache Frage, das ist minus ein halb h quer Beta. Und mit diesen vier Eigenwertgleichungen haben Sie einen Spin beschrieben. Und damit können Sie in der Gesamtbetrachtung ein Elektron charakterisieren durch folgende Quantenzahlen. Sie können dann für dieses Elektron eine Wellenfunktion schreiben, Psi, die abhängt von der Quantenzahl n, der Quantenzahl L, der Quantenzahl ML, der Quantenzahl S und der Quantenzahl MS und im Raum R, Theta und Phi-Koordinaten hat. Allerdings muss man sagen, ist das hier ein bisschen überzogen, weil Sie sich sparen können, die Quantenzahl s für ein Elektron anzugeben, weil die für alle Elektronen immer ein halb ist. Deswegen würde ich die vielleicht mal irgendwie in eine rote Klammer setzen oder sowas. Die ist immer ein halb. So, und jetzt gibt es einen empirischen Befund, den Sie kennen, den ich Ihnen an dieser Stelle sagen möchte. In einem Atom dürfen nicht zwei Elektronen existieren, die in allen Quantenzahlen gleich sind. Das ist Pauli-Prinzip. Warum das so ist, wissen wir nicht. Das ist einfach die experimentelle Erkenntnis. Also in einem Atom dürfen keine zwei Elektronen existieren, die in allen Quantenzahlen gleich sind. Und daraus folgt, dass Sie zum Beispiel in einem 1s-Orbital nur zwei Elektronen unterbringen können, weil Sie für ein 1s-Orbital n gleich 1, l gleich 0, ml gleich 0, s gleich 1/2 haben. Und dann können Sie nur noch ms gleich plus 1/2 oder minus 1/2 spielen. Das heißt einmal Spin-up, einmal Spin-down. Und deswegen passen zwei Elektronen in ein 1s-Orbital rein. Sie könnten dann auch ein 2s-Orbital angucken. Das gleiche in grün, passen nur zwei Elektronen rein. Aber Sie könnten ein 2p-Orbital angucken. 2p heißt n gleich 2, l gleich 1. Jetzt haben Sie für ml die Möglichkeit plus 1, 0 oder minus 1. Und Sie haben für ms die Möglichkeit plus oder minus 1/2. Das macht dann die 6 Elektronen, die in ein 2p-Orbital reinpassen und so weiter. Das würde ich gerne ein wenig formaler aufschreiben. Und das wird Ihnen nicht gut gefallen, glaube ich. Aber Sie werden spätestens im Verlauf der nächsten, was weiß ich, 12 Monate erkennen, dass die formalere Schreibweise hilfreich ist. Ich schreibe hier einfach mal hin Pauli-Prinzip. Nicht zwei Elektronen im gleichen Quantenzustand. Und merken Sie, wie spielerisch ich Ihre Anregung umgesetzt habe, dass ich Merksätze in meinen Tafeleinschrieb einbauen soll. Und dieses Pauli-Prinzip würde ich gerne mathematisch formulieren. Und die mathematische Formulierung ist: Wellenfunktionen müssen bezüglich des Austausches zweier Elektronen antisymmetrisch sein. Das schreibe ich eben mal auf. Wellenfunktionen müssen bezüglich des Austausches zweier Elektronen antisymmetrisch sein. Dazu muss ich Ihnen jetzt ein paar Zeilen aufschreiben und dann werden Sie sehen, was ich damit meine. Die Wellenfunktion, die wir im Heliumatom verwenden, um die zwei Elektronen zu beschreiben, heißt Psi von R1, Theta1, Phi1, R2, Theta2, Phi2. Ich würde das gerne abkürzen und würde das gerne nennen Psi1, 2. Also das ist die Wellenfunktion Psi, die sich aus der Beschreibung des ersten und des zweiten Elektrons zusammensetzt. Wenn Sie, und jetzt mögen Sie meine Pantomime nicht, aber ich probiere es trotzdem nochmal, wenn Sie das erste Elektron haben, was Sie durch R1 Theta1 Phi1 beschreiben, und das zweite Elektron, was Sie durch R2 Theta2 Phi2 beschreiben, dann liefert Ihnen der Wert der Wellenfunktion, genauer gesagt das Betragsquadrat der Wellenfunktion für diese sechs Koordinaten, ein Maß für die Wahrscheinlichkeit, die beiden Elektronen an diesen beiden Orten zu finden. Elektronen sind unterscheidbar. Das heißt, Sie können nicht sagen, ob Sie experimentell diese Situation vorgefunden haben oder diese Situation. Also Sie wissen nicht, ob Elektron 1 hier und Elektron 2 hier ist oder ob Elektron 2 hier und Elektron 1 hier ist. Das bedeutet, dass mathematisch das Betragsquadrat Psi Quadrat von 1, 2 das gleiche sein muss wie Psi Quadrat von 2, 1. Da haben Sie gleich eine Frage dazu, ja bitte. Die Frage war, das Pauli-Prinzip sagt, dass sich die zwei Elektronen in mindestens einer Quantenzahl unterscheiden müssten und müssten sie dann nicht doch irgendwie unterscheidbar sein. Also ich würde jetzt mal drauf tippen, dass Sie sagen, naja, ich habe doch ein Elektron, das ist Spin-Up und ein Elektron, das ist Spin-Down, die kann ich ja unterscheiden. Aber tatsächlich, welches Teilchen es ist, wissen Sie nicht. Sie können da nicht irgendwie einen roten Punkt drauf machen, sondern Sie können nur sagen, ich finde an Position 1 ein Teilchen, ein Elektron, was zum Beispiel Spin-Up hat und an der zweiten Position eins, was Spin-Down hat. Aber welches Elektron welches ist, wissen Sie trotzdem nicht. Und diese Zeile hier sagt Ihnen, die Elektronen sind ununterscheidbar. Und ja, gut, okay. So. Jetzt gibt es zwei einfache Möglichkeiten, dafür zu sorgen, dass das Betragsquadrat von Psi 1, 2 gleich dem Betragsquadrat von Psi 2, 1 ist. Dazu haben Sie nämlich die Möglichkeit, also ein Beispiel. Sie möchten, dass a² gleich b² ist. Das können Sie auf zwei einfache Arten und Weisen realisieren. Sie können nämlich entweder sagen, dass a gleich b ist. Wenn a gleich b ist, dann ist auch a² gleich b². Oder Sie wählen, dass a gleich minus b ist. Wenn a gleich minus b ist, dann gilt auch, dass a² gleich b² ist. Das eine ist eine symmetrische, das andere ist eine antisymmetrische Beschreibung. Und genau das würde ich hier auch aufschreiben. Hieraus folgt, dass zum Beispiel Psi 1, 2 gleich Psi 2, 1 ist. Das wäre die symmetrische Formulierung. Oder aber, dass Psi 1, 2 gleich minus Psi 2, 1 ist. Und das wäre die antisymmetrische Formulierung. Das Beispiel ist, dass die symmetrische Wellenfunktion Psi symmetrisch 1, 2 im Grundzustand des Heliumatoms geschrieben werden könnte als das erste Elektron befindet sich im 1s-Orbital, Phi1s1, und hat eine Spinwellenfunktion Alpha 1. Und ich multipliziere das mit Phi1s2. Beta 2 und aufgrund der symmetrischen Formulierung schreibe ich jetzt hier ein Plus Phi 1s 2 Alpha 2 Phi 1s 1 Beta 1. Was habe ich jetzt also aufgeschrieben? Ich schreibe auf, dass ich hier einen Überlagerungszustand habe, bei dem das erste Elektron in Alpha und das zweite Elektron in Beta ist, mit dem Zustand, dass das erste Elektron in Beta und das zweite Elektron in Alpha ist. Und Das schreibe ich hier mit einem positiven Vorzeichen. Die antisymmetrische Formulierung, Psi anti, 1, 2, würde ich ganz ähnlich schreiben, nämlich mit Phi 1 S 1, Alpha 1, Phi 1 S 2, Beta 2 minus Phi 1 S 2, Alpha 2, Phi 1 S 1, Beta 1. Für beide dieser Wellenfunktionen gilt, dass Psi 1, 2 zum Quadrat das gleiche ist wie Psi 2, 1 zum Quadrat. Da müssten Sie jetzt noch ein bisschen drauf starren. Und könnten dann das bestätigen. Aber der Knackpunkt ist, dass wenn Sie die Elektronen austauschen, wenn Sie also in dieser Gleichung hier, nein, ich muss anders sagen, wenn Sie den hypothetischen Fall betrachten würden, dass Sie beide Elektronen in komplett gleichen Quantenzuständen hätten, also Sie zum Beispiel sagen, Sie hätten beide Elektronen im Spinzustand Alpha, dann würde im Fall der antisymmetrischen Wellenfunktion vor und nach dem Minuszeichen zweimal der gleiche Ausdruck stehen, sodass Sie dann eine Wellenfunktion von 0 bekommen würden. Das heißt, durch die Vorgabe, dass unsere Wellenfunktion Psi antisymmetrisch sein soll, bauen wir einen automatischen Sicherungsmechanismus ein, dass die Wellenfunktion immer 0 wird, wenn beide Elektronen den gleichen Quantenzustand haben. Das probiere ich nochmal. Wir fordern, dass entweder Psi 1, 2 gleich Psi 2, 1 ist. Hier. Oder dass Psi 1, 2 minus Psi 2, 1 ist. Diese Forderung kommt daher, dass wir sagen, ich kann die Elektronen nicht unterscheiden und deswegen müssen die Psi-Quadrate gleich bleiben, wenn ich die Elektronen austausche. Also statt 1, 2, 2, 1 schreibe. Diese symmetrische Variante würde ich jetzt fürs Heliumatom so aufschreiben, wie sie hier steht. Wenn Sie jetzt in dieser Zeile hier alle Einser in Klammern und alle Zweier in Klammern austauschen, würde die Wellenfunktion die gleiche bleiben. Würden Sie das, das mache ich vielleicht nochmal in Rot. Wenn Sie aus dieser 1 eine 2 machen, aus dieser 1 eine 2, aus dieser 2 eine 1, eine 1, eine 1, eine 1, eine 2, eine 2, dann würde die Wellenfunktion in Weiß gleich der Wellenfunktion in Rot sein. Weil vor und nach dem Plus, also die Terme vor und nach dem Plus würden einfach nur getauscht werden. Und dadurch, dass das Plus da steht, kommt halt das Gleiche raus. Das heißt, diese Wellenfunktion würde diese Bedingung hier erfüllen. Psi Quadrat 1, 2 wäre Psi Quadrat 2, 1, weil Psi 1, 2 gleich Psi 2, 1 ist. Wenn Sie hier im unteren Beispiel gucken, dann können Sie jetzt wieder in Rot aus allen Einsern Zweier und aus allen Zweiern Einser machen und würden sehen, wenn Sie jetzt Elektron 1 und Elektron 2 tauschen in dieser Gleichung, dann wird der vordere Term der hintere Term und der hintere Term der vordere Term und durch das Minus hier wird dann das Vorzeichen der Gesamtwellenfunktion sich umdrehen. Das ist immer noch prima, weil wir dann diesen Fall haben, Psi 1, 2 ist minus Psi 2, 1 Und daraus folgt, dass die Psi-Quadrate bei Elektronenaustausch gleich bleiben. Die einzig richtige Formulierung ist die zweite Formulierung. Denn wir haben das Pauli-Prinzip und das Pauli-Prinzip sagt uns, dass die Wellenfunktion bezüglich des Austauschs zweier Elektronen antisymmetrisch sein muss. Und antisymmetrisch heißt, Psi 1,2 muss minus Psi 2,1 sein. Und deswegen ist das hier die richtige Formulierung für die Wellenfunktion im Heliumatom. Also, an dieser Stelle würde ich Sie bitten, sich einfach zu merken, Wellenfunktionen müssen bezüglich des Austauschs zweier Elektronen antisymmetrisch sein. Das ist die präzise Formulierung des Pauli-Prinzips, was Sie sonst kennengelernt hätten als, es darf nicht zwei Elektronen im gleichen Quantenzustand geben. Wir werden noch ein paar Tricks besprechen, wie man im konkreten Fall eine antisymmetrische Wellenfunktion konstruiert. Das würden wir unter dem Stichwort Slater-Determinante machen. Das dauert aber noch ein bisschen, bis wir dazu bei den Molekülen kommen. Aber hier würde ich gerne bei Ihnen schon mal irgendwie ein zartes Pflänzchen eingepflanzt haben, was eben sagt, naja, wir wissen ja, Wellenfunktionen müssen antisymmetrisch sein, Pauli-Prinzip. Und mit dieser schönen Erkenntnis möchte ich Ihnen sehr, sehr gerne ein schönes Wochenende wünschen. Sogar ein schönes langes Wochenende, ein schönes langes Pfingstwochenende. Und dann treffen wir uns am Dienstag wieder. Bis dahin, vielen Dank.